Damals, als ich Christ wurde, hatte ich noch nie gehört gehabt, dass ein Moslem so rum konvertiert sei. Ich kannte es halt andersrum, wie meine damalige Freundin vom Christ zum Muslimen wurden. Meine Frau hat über 5 Jahre in dem islamischen Glauben ihr Bestes gegeben, es zu lernen und zu praktizieren, wollte aus mir sogar einen besseren Moslem machen, was ihr aber nicht wirklich gelungen ist. Ist dann meine Frau eines Tages dann doch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, durch diverse Begebenheiten, und das hat mich dann herausgefordert, wirklich mich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Auch materiell haben sie uns mitgetragen in diesem Dienst, und schlussendlich wurden wir auch als Ehepaar eingesegnet, für diesen inländischen Missionarsdienst unter Türken eben arbeiten zu dürfen, dienen zu dürfen.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute mit Sami bei mir im Studio. Grüß dich, Sami.
Hallo.
Ich war unterwegs letztes Jahr und dort war ich im Gottesdienst eben. Ja, du hast mich damals zum Essen eingeladen, zu deiner Familie. Vielen Dank dafür, auch für diese Gastfreundschaft. Ist das irgendwie dir ein Anliegen, dass du neue Leute einlädst?
Auf jeden Fall. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Wenn wir ganz normal Gottesdienst feiern, da kennt man die eigenen Geschwister und dann neigt man dazu, natürlich mit denen zu quatschen und verliert dann den Blick für die Neuen, für die Gäste, die auch natürlich Aufmerksamkeit benötigen. Und da bin ich dann gewöhnlich schon sehr hellhörig oder mit offenen Augen unterwegs und schaue, welches Gesicht ist neu. Und wenn man da freundlich begrüßt wird, dann ist schon mal was sehr Wertvolles gewonnen, weil der Mensch kommt ja mit bestimmten Absichten. Vielleicht ist jemand auf der Suche und dann kann man schon mal dem Menschen, dem Gast es einfach machen, sich wohlzufühlen.
Also mir hast du das sehr einfach gemacht an diesem Tag. Und ich meine, dein Sohn war auch da.
Genau.
Wir haben gegessen.
Ja. Ja, und wir sind dann auch so spontan und laden dann auch teilweise wild fremde Menschen, ohne sie jetzt großartig gut genug kennen zu müssen, im Vertrauen auch auf Gott, dass es keine bösen Menschen sind. Wir sind da sehr gastfrei und nehmen die dann auch spontan mit nach Hause zum Mittagessen. Und da bin ich auch für meine Frau sehr dankbar, die da das alles auch mitträgt und gerne kocht, Freude hat am Kochen, und wir immer schon immer ein offenes Haus gewesen sind bis heute.
Mhm. Ist es etwas, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, diese Gastfreundschaft, oder ist es so, was durch die Gemeinde geprägt wurde?
Es ist, denke ich, eine Mischung, ein Kulturgut, das ich tatsächlich aus dem Elternhaus sicherlich mitgenommen habe. Wenn auch nicht vielleicht tatsächlich in der Endausbaustufe, wie wir es tatsächlich leben und exerzieren. Die Tatsache, dass in der Bibel auch Gastfreundschaft ein Gebot ist, untermauert natürlich das, was ich schon von Haus aus oder aus dem Kulturkreis, aus dem ich stamme, verstärkt ist es letztendlich und ermutigt mich, noch gastfreundlicher zu sein, als vielleicht meine Kultur es mir sogar schon bringen würde. Indem ich dann das Bewusstsein habe, ich befolge Gottes Gebot. Und auch sogar, wer weiß, vielleicht beherberge ich ja sogar einen Engel.
Ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Wir essen das, was Gott uns gegeben hat. Bist du christlich aufgewachsen?
Nein, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich komme aus einer türkischen Familie, die von Haus aus muslimisch ist. Und ich bin erst später zum christlichen Glauben gekommen, mit 25 Jahren. Mit 25 Jahren bin ich konvertiert.
Konvertiert, das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor. Das hat ja sicherlich was auch verändert in der Familie. Wie hat deine Stammfamilie darauf reagiert?
Naja, bevor ich auf die Stammfamilie vielleicht so in der Tiefe eingehen kann, bin ich so frei und hole ganz kurz aus, wie es überhaupt dazu kam, dass ein junger Mann mit türkischem Hintergrund, türkisch-muslimischem Hintergrund, überhaupt sich Gedanken macht über den christlichen Glauben. Mhm. Das habe ich in erster Linie meiner Frau zu verdanken, damals Freundin. Wir haben uns recht jung kennengelernt, mit 19 Jahren. Und sie hat mir Fragen gestellt zum Islam, zu meinem Kontext, Hintergrund, die ich aber nicht befriedigend beantworten konnte. Und sie hat sehr gerne gelesen und studiert und hat dann sich sachkundig gemacht und ist dann von sich aus zur Entscheidung gekommen, dass sie erst Muslimin werden wollte. Nun, ich habe mich darüber gefreut, nicht aus religiösen Gründen, sondern aus politischen Gründen. Ich dachte, das ist von Vorteil für unser künftiges Zusammensein, wenn wir heiraten, Familie gründen und auch meine Familie sie dann auch besser akzeptieren würde. Mhm. weil die da eher ein bisschen konservativ eingestellt waren, obwohl sie nicht super religiös waren, aber einfach trotzdem am islamischen Glauben natürlich festgehalten haben. Ja, und durch sie bin ich dann halt, sage ich mal, herausgefordert worden, mich mit Glauben überhaupt auseinanderzusetzen. Nur, das hat eine Weile gedauert. Also meine Frau hat über 5 Jahre in dem islamischen Glauben ihr Bestes gegeben, es zu lernen und zu praktizieren. Wollte aus mir sogar einen besseren Moslem machen, was ihr aber nicht wirklich gelungen ist.
Also es hätte auch nach hinten losgehen können, das Ganze.
Richtig.
Aus jetziger Sicht.
Ich war eher ein liberaler oder säkularer Moslem. Also so wie wir heute sagen, Namenschrist, war ich ein Namensmoslem, wenn man das so sagen darf. Ja, lange Rede, kurz Sinn, um dieses Zeugnis nicht überzustrapazieren, ist dann meine Frau eines Tages dann doch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, durch diverse Begebenheiten, und das hat mich dann herausgefordert, wirklich mich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Und es war Gottes Gnade, dass ich dann in relativ kurzer Zeit, fast in rekordverdächtiger Zeit, innerhalb weniger Wochen auch die Entscheidung treffen konnte, ja, ich möchte auch diesem Jesus nachfolgen. Ich brauche ihn als Erlöser, ich brauche Vergebung meiner Sünden, und der Glaube, in dem ich mich bis dahin befunden hatte, hat mir keinen Ausblick auf diese Vergebung der Sünden zu bekommen, um mit Gott Frieden zu schließen. Das durfte ich dann durch den christlichen Glauben, durch das Neue Testament vor allem, lernen, dass Gott mich eben bedingungslos liebt und dass er Interesse hat, mit mir in eine persönliche Beziehung zu treten. Das hat mein Leben komplett verändert.
Das hat nicht sehr lange gedauert, sagst du. Kannst du mir vielleicht von einer Begebenheit oder von einem Menschen berichten, der auf dem Weg geholfen hat?
Wie gesagt, meine damalige Freundin war sehr ausschlaggebend, aber in dieser Geschichte hat auch mein Kommilitone, der bei den Baptisten groß geworden war und auch in der Baptistengemeinde ging, dort auch Technikdienst gemacht hatte, immer wieder was davon erzählt, und der hat uns auch damals begleitet. Und durch ihn sind wir dann auch in diese Baptistengemeinde dann erstmal als Gast gekommen, und dort habe ich dann auch wenig später eben meine Entscheidung, meine Bekehrung gehabt, und durch sie wurden wir auch geistlich dann aufgenommen, bemuttert, versorgt und in Seelsorge gegangen. Wir haben dann wenig später gleich geheiratet, so schnell wie möglich. Wir waren damals leider noch nicht verheiratet und haben uns taufen lassen. Ja, und 1-2 Jahre später sind auch unsere Kinder dann auf die Welt gekommen, sukzessive, die 2 Stück sind.
Das ist eine schöne Geschichte. Hat es dann ziemlich am Anfang auch begonnen mit irgendwelchen Diensten in der Gemeinde, oder hat es auch Zeit gebraucht, dass du zuerst gelernt hast und danach warst du fähig, irgendwelche Dienste zu übernehmen? Wie war das bei dir und deiner Frau, Kerstin?
Ja, bevor ich auf die Dienstefrage eingehe, jetzt wird es vielleicht ein bisschen chaotisch, sorry, bin ich dir eigentlich noch die Antwort schuldig, wie meine Familie reagiert hat.
Oh, richtig, das haben wir vergessen, beinahe.
Das wird tatsächlich sehr oft gestellt, ein FAQ sozusagen. Also mir war es ein großes Herzensanliegen, dass meine Familie das so sanft wie möglich erfährt, weil ich wollte sie ja auch gewinnen für Jesus. Und ich wusste, dass es nicht einfach sein wird, nicht leicht sein wird. Und ist mir bedingt gelungen. Irgendwann haben sie es geschnallt, kapiert, und dann hat das große Wellen geschlagen, große Empörung, große Entrüstung. Man wollte mich zurückgewinnen. Man hat dann Hodjas, also islamische geistliche Gelehrte, aktiviert, sowas wie Pfarrer, sage ich mal, zu uns nach Hause gekommen, um uns zurückzubekehren, zurückzuüberzeugen und so weiter. Das war schon sehr heftig, vor allem wie meine Mutter reagiert hatte, die eine Schlüsselperson war. Aber ich bin auch dankbar für diese Zeit, weil ich musste dann meinen Glauben rechtfertigen und ich musste mein Mann stehen sozusagen. Ich musste mich emanzipieren, auch aus dem Elternhaus heraus, mich quasi frei kämpfen sozusagen. Und das hat mein Glauben unheimlich gestärkt, und ich habe mich von Gott getragen gefühlt, auch durch die Gebete von den Geschwistern. Die ganze Baptistengemeinde stand hinter uns. Für die waren wir auch ein bisschen was Besonderes, was Spektakuläres. Das haben wir aber damals gar nicht kapiert. Wir waren einfach glückselig im Heiligen Geist, high sozusagen, einfach ein Kind Gottes sein zu dürfen. Wir waren einfach nur froh, dass wir das durchgestanden haben, und irgendwann haben sich aber auch diese teilweise offensiven oder aggressiven Wellen dann auch gelegt. Eine Geschichte möchte ich vielleicht erzählen, die sehr persönlich sehr viel bedeutet. Meine Mutter mittlerweile ist nicht mehr am Leben. Genau vor einem Jahr ist sie auch gestorben. Aber das ist eine Geschichte für sich. Wo sie damals sehr heftig reagiert hatte, kam sie dann an eines Tages wieder in einem Telefonat auf mich zu, nachdem wir uns immer gestritten hatten am Telefon und sie mich auch terrorisiert teilweise hatte, da sagte sie, mein Sohn, ich will nicht mehr mit dir streiten, ich will nicht mehr mit dir Krieg führen, ich begrabe das Kriegsbeil, so buchstäblich hatte sie gesagt gehabt. Und dann habe ich gesagt, Mama, das freut mich und was bewegt dich dazu? Und dann hat sie gesagt, weißt du, mein Kind, mein Sohn, je mehr ich dich drangsaliere, dich quasi bekämpfe, desto mehr ziehst du dich zurück. Und das möchte ich nicht. Ich möchte dich nicht verlieren, weil ich liebe dich viel zu sehr. Und das war die erste so wirklich in Worten ausgesprochene Liebeserklärung, weil es gab so in meiner Familie nicht ein einfaches Ich liebe dich oder ich hab dich lieb zu hören. Es wird vielmehr durch Geste, durch Körpersprache, durch Umarmungen, durch Bedienen, durch Verwöhnen ausgedrückt. Aber ich liebe dich zu sagen, das war irgendwie zu peinlich. Dann würde auch vielleicht jemand sich was einbilden, verwöhnt sein. Das gab es so in meiner Familie halt nicht, vielleicht auch eine Kultursache. Und das hat mich so berührt, das hat mich so glücklich gemacht, dass daran denke ich heute noch sehr gerne. Und ab dann konnte ich auch ganz anders auch mit meiner Mutter umgehen. Genau. Ja, da hattest du ja wegen den Diensten gefragt.
Mhm.
Das ist auch eine gute Frage. Damals, als ich Christ wurde, hatte ich noch nie gehört gehabt, dass ein Moslem so rum konvertiert sei. Ich kannte es halt andersrum, wie meine damalige Freundin vom Christ zum Muslimen wurden. Da gibt es ja etliche durch Ehen eben, die so rum sich entscheiden zu konvertieren. Typischerweise der Mann ist Moslem, die Frau ist eben Christin und konvertiert sich zum Islam. Und da die Religionen ja auch chronologisch so entstanden sind, dachte ich, das ist auch das Normale. Und ich hatte es noch nie gehört gehabt, dass ein Moslem Christ geworden wäre. Deswegen dachte ich, ich bin auf der ganzen Welt der erste Mensch, der sowas Verrücktes getan hat. Und als ich dann aber durch unseren Pastor der Baptistengemeinde zu verstehen bekommen hatte, dass es auch andere Konvertiten gibt, also vom Islam zum Christentum übergetretene, wollte ich unbedingt solche Menschen auch kennenlernen. Gibt es die vielleicht sogar in meinem Einzugsbereich oder muss ich die suchen wie die Stecknadel im Heuhaufen?
Wie hat sich deine Suche dann gestaltet?
Ja, wir haben an die Jugendzeitschrift Dran war das, glaube ich. Gibt es die noch? Ich weiß es gar nicht. Einen Brief geschrieben gehabt, weil es da so einen Artikel gab in die Richtung was Passendes. Und da kam von dort ein Antwortschreiben, eine Kontaktvermittlung zu einem türkischen Missionar, der in Deutschland lebt und dient und der eben sogar in unserem selben Kreis gewohnt hat, Landkreis gelebt hat. Und parallel hat unser baptistischer Pastor, der auch mal als Missionar in einem orientalischen Land auch Einsatz hatte, der hat auch so Connections gehabt, der hat mir dieselbe Person parallel vermittelt gehabt. Dann wussten wir, das ist Gottes Führung und Gott will es, dass wir diesen Menschen kennenlernen. Und so sind wir halt zum ersten Mal zu einem anderen türkischen Christen in Kontakt getreten, was für mich eine sehr große Ermutigung war. Ähnliche Familienkonstellation, auch eine deutsche Frau, muss man dazu sagen, meine Frau ist Deutsche.
Mhm.
Und so war ich halt total ermutigt, jemanden, der schon länger im Glauben steht und sogar Bibellehrer ist und auch Bibelunterweisung macht und so weiter. Einfach diese Freundschaft, diese Beziehung, die war dann für mich sehr, sehr wertvoll und voranbringen. Und durch ihn bin ich dann eben in Kontakt gekommen zu anderen türkisch sprechenden Christen, vorzugsweise Asylsuchende. Wir haben uns damals halt in Asylantenheimen, privaten Räumlichkeiten zum Bibellesen und Beten getroffen. Und daraus ist dann wenig später durch unsere Initiative eine Gemeindearbeit gestartet, weil wir damals in einer Straße wohnten, wo eine Baptistengemeinde wiederum war, also eine Tochtergemeinde unserer eigentlichen Baptistengemeinde, wo wir zuerst ankamen. Und die haben wir dann gefragt, ob wir ihre Räume zum Gottesdienst feiern denn benutzen durften.
Das heißt, das war mehr oder weniger eure Initiative, also von dir und Kerstin,
richtig,
dass ihr diese Leute einladet?
Genau.
Also ihr habt ein Anliegen gehabt?
Also wir waren zuerst halt in Privaträumen. Das fanden wir halt schade, dass wir dann nicht einfach Gäste einladen konnten, so von der Straße quasi oder durch Straßeneinsätze, durch evangelistische Aktionen. Und da hat es halt so öffentlichen Charakter gehabt. So hatten wir das beantragt gehabt, ob wir uns dort versammeln dürfen. Und die haben das geöffnet und unterstützt. Wobei man sagen muss, wenig später sind wir dann umgezogen in unsere eigentliche Muttergemeinde, weil wir dort nochmal andere Konditionen oder Rahmenbedingungen hatten, auch als Lokation auch strategisch geschickter war. Und da waren wir dann all die Jahre im Dienst und haben dann letztendlich immer mehr unseren Schwerpunkt halt von der Baptistengemeinde in den Dienst und in der türkischen Gemeinde Aufbauarbeit, nenne ich es jetzt einfach mal so, verlagert.
Wie hat sich diese Arbeit damals genannt oder habt ihr vielleicht Projekte gehabt? Also wie hat man euch dann gefunden genannt?
Ganz am Anfang, das war halt eine komplette Gemeindeneugründung eigentlich, die da fließend oder stillschweigend stattgefunden hat. In der Namensvergabe haben wir uns dann versucht, politisch korrekt und neutral, um auch, sage ich mal, im türkischsprachigen Raum anderen Ethnien nicht ein Anstoß werden zu wollen, dass es nicht nationalistisch rüberkommt, haben wir uns einfach nur türkisch sprechende Kirchengemeinde genannt oder türkisch kommunizierender Kirchentreff hieß es dann. Oder das heißt es bis heute noch, genau genommen. Die gibt es ja noch, die Gemeinde, so ist ja nicht. Genau. Und die Baptistengemeinde waren unsere Unterstützer, die uns auch darin auch wirklich auch gefördert haben, in jeglicher Hinsicht, nicht nur im Gebet, nicht nur im Geistlichen, in der Unterweisung, sage ich mal. Auch materiell haben sie uns mitgetragen in diesem Dienst und schlussendlich wurden wir auch als Ehepaar eingesegnet, für diesen inländischen Missionarsdienst unter Türken eben arbeiten zu dürfen, dienen zu dürfen. Und so haben wir von dort aus auch angefangen, Straßeneinsätze machen, auch mit Unterstützung von einem Literaturbus aus der Südosteuropa-Mission, mit denen wir auch engen Kontakt gepflegt haben, haben wir so sukzessive halt gelernt, Gemeindearbeit zu machen, kamen neue Besucher, neue Mitglieder, neue bekehrte Menschen dazu, die eben auch entweder aus einem alevitischen oder islamisch-sunnitischen Kontext meistens herstammten. Und aber auch deutsche Geschwister, die diesen Dienst mitgetragen und unterstützt haben.
Wenn ich jetzt einen türkischstämmigen Mann oder eine türkischstämmige Frau erreichen möchte mit dem Evangelium, kannst du mir einen Tipp geben, der besonders wirksam ist, wie ich ein Herz für Christus gewinnen könnte?
Erster Tipp ist ganz wichtig, möglichst von Geschlecht zu Geschlecht homogen zu bleiben. Also eine wirklich konservativ muslimische Frau als Mann anzusprechen, ist suboptimal. Das sollte vom selben Geschlecht aus geschehen. Und der einfachste Weg ist einfach zeugnishaft. Wie erlebst du deine persönliche Beziehung zu Gott? Und nicht von oben herab, sage ich mal, als die besseren Glauben oder Religion haben zu müssen und ohne irgendwie einen Angriff auf den anderen Glauben. Aber das gilt ja in jedem Lebensbereich. Aber diesen Fehler macht man oft, dass man sonst sofort in so eine Art Rechtfertigung und Streitgespräch kommt, welche Religion jetzt die Wahrheit ist und das Richtige ist. Muslime kennen nicht so eine persönliche Beziehung, wie wir es zu unserem liebenden Vater im Himmel kennen. Von daher ist es schon mal was ganz Spezielles für die, wenn du mit authentischen Lebenserfahrungen, Lebensberichten kommst, wie du Gott und seine Führung erlebst, ohne das jetzt irgendwie indoktrinieren zu müssen oder aufzwängen zu müssen. Und im Gegensatz zu einem islamischen Verständnis ist der Glaube eben keine Privatsache. Die reden sehr gerne über den Glauben und die respektieren das auch. Und wenn wir unseren Glauben authentisch leben, und das war auch was bei diesem baptistischen Kommilitonen der Fall war, der war kein Evangelist, der war kein Missionar, der hat mir sehr wenig von seinem Glauben was erzählt. Aber sein Lebensstil hat Bände gesprochen. Er war immer ruhig, er war immer höflich, er hat nie geflucht, er war hilfsbereit, er hat mich von zu Hause abgeholt, er hat mich nach Hause gefahren. Ich kann mich nicht mal erinnern, ob er großartig von mir Spritgeld wollte oder nicht, aber außen vor, er war großzügig, er war gastfreundlich, seine Familie hat mich immer offenherzig aufgenommen und das hat gereicht. Und wenn der ein schlechtes Vorbild gewesen wäre, ein schlechtes Zeugnis und er dann eines Tages zu mir eben dann gekommen ist, magst du mal zu uns in den Gottesdienst kommen, hätte ich gesagt, nee, bleib mir weg damit, so wie du lebst, will ich nichts damit zu tun haben. Nein, er war ein gutes Zeugnis und das ist das Wichtigste, was wir im ersten Schritt natürlich unseren Mitmenschen und besonders den muslimischen Mitmenschen so liefern können.
Es gibt ja im christlichen Bereich das geflügelte Wort Berufung. Hast du sowas erlebt, du und deine Frau Kerstin?
Ja, diese Berufung war im Prinzip so schleichend, denke ich, dass wir eben diesen Kontakt zu den türkischen Geschwistern irgendwann hatten, dann diese Gemeindearbeit sich entwickelt hatte. Und dadurch, dass wir zuerst eben in diesen Privaträumen sich getroffen hatten, waren auch Kinder von den Familien natürlich da und dann ging es sehr lebendig zu. Und da hat meine Frau netterweise angefangen, im Kinderzimmer, im Nachbarzimmer sozusagen nebenan, Kinderstunde denen Programm zu bieten, geistliche Nahrung, ihnen Bibelunterricht zu geben. Und so war das sicherlich von meiner Frau die erste Berufung. Und dann hat halt der Pastor auch mal mich ermutigt, auch mal ein Thema zu machen, Bibelstunde zu halten. Und so bin ich dann immer mehr reingewachsen. Und dann hat sich das halt irgendwann weiterentwickelt. Und Ich hatte von Anfang an halt immer schon ein evangelistisches Herz und war dann immer wieder auch natürlich sehr zeugnishaft unterwegs, auch das Evangelium zu teilen, egal welche Person, ohne Ansehen der Person letztendlich. Mir war es gleichgültig, ob das jetzt ein Türke war, ein Deutsche oder sonst eine Nation. Und dadurch, dass ich auch eine Multikulti-Ehe führe, bin ich auch sehr offen für jegliche Nationen, versuche auch von jeder Sprache ein, zwei, drei Wörter zu beherrschen, dass man Hallo, guten Morgen, wie geht's sagen kann. Das macht schon sehr viel aus als Eisbrecher sozusagen. Da hast du schon mal ein Stück von dem Herz erobert und dann kann man auch sehr gut dann über Glaubensgespräche führen. Darin sehe ich so meine Berufung, hauptsächlich ein Influencer im geistlichen Sinne zu sein, einfach das Evangelium kreativ weitergeben zu können.
Ja, Sami, vielen Dank für diese Ausführung. Du bist Jesus-konform. Ich sage das jetzt einfach mal so provokativ. Was heißt das jetzt für die Leute, die das nicht kennen?
Ja, das ist jetzt provokativ, wenn du so einen sonderbaren Begriff hier jetzt in den Raum kippst, natürlich. Jesus-konform, wie würde ich das erklären? Konform bedeutet ja, mit irgendetwas deckungsgleich zu sein, ein Gegenstand mit einem anderen. In der Geometrie ein Kreis mit einem anderen Kreis sich deckt sozusagen, dann ist es konform, übereinstimmend. Ja, dieser Begriff ist dadurch entstanden, dass ich irgendwann mal mich in diesem Social-Media-Plattform Telegram angemeldet hatte. In erster Linie eigentlich, um wiederum einen missionarischen Dienst von einem Bruder zu verfolgen, der in Pakistan stattfindet. Das war der Hauptgrund. Sonst war ich ganz klassischer WhatsApper, sage ich mal. Und ein bisschen auch müde davon, ehrlich gesagt, geworden. Und habe mich dann interessiert eben für dieses Telegram, wie das so funktioniert. Und da gibt es eben so im Gegensatz zu WhatsApp sogenannte Kanäle, die natürlich heute auch umstritten sind, weil da viele Verschwörungstheoretiker und so weiter sich bewegen, aber die interessieren mich nicht. Und dann habe ich einfach mal dort geguckt, was gibt es da so an christlichen Kanälen, also was bringt mich weiter, was kann mich im Glauben stärken, und bin dann erstmal in einen Bibelquiz-Kanal, der sich Bibeltest nennt, reingestolpert, habe mich da als Abonnent eingetragen, um die täglichen Bibelquiz-Fragen dort zu bearbeiten und zu beantworten. Und wenig später hat man dort Mitarbeiter gesucht und dachte ich, okay, mache ich mit. Jegliche Form, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen, bringt mich weiter. Dann bin ich dann wenig später auch noch nicht nur als Mitarbeiter, sondern befördert worden, um diese Arbeit, diesen Dienst sogar leiten zu dürfen. Damals waren wir 5, 6 Leute etwa. Und jetzt ist dieses Team oder diese Arbeit gewachsen auf bis zu 15 Mitarbeiter mittlerweile. Und da werden Montag bis Samstag Bibelquizfragen gestellt, die man interaktiv eben beantworten kann. Da kann man so Abstimmungen, so Quizzes eben machen und dann kann man dort die richtige Frage beantworten.
Und irgendwann hast du aber dann trotzdem noch einen zweiten Kanal gegründet.
Genau, und so ist letztendlich dadurch getriggert, wie man so schön heutzutage neudeutsch sagt, Jesus-konform entstanden. Das ist wieder ein interaktiver Andachtenkanal. Und streng genommen ist die Voridee für dieses Jesus-konform eigentlich aus der Lockdown-Corona-Zeit entstanden. Weil da hatte ich angefangen, mit meiner Familie wieder mehr Zeit zu verbringen und Spiele zu spielen. Was willst du machen? Und irgendwann haben wir unser Bibelquiz wieder hervorgeholt, das schon ein bisschen eingestaubt war, das meine Tochter sehr gerne auch immer gespielt hat und auch mit dem Papa einmal zu zweit alleine gespielt. Dann dachte ich, hey, gibt es auf dem christlichen Markt nicht irgendwie neuere Spiele, die ein bisschen kreativer sind oder auch herausfordernder sind? Gab es leider nicht. Und dann dachte ich, dann erfinde ich halt ein neues Spiel und bastel mal ein neues Bibelspiel. Das ist zwar noch nicht ganz fertig, aber der Prototyp steht. Und dieses Jesus-konform ist aber eine Frucht, die daraus entstanden ist, nämlich eigentlich abgeguckt von einem normalen, säkularen Spiel, was mein Lieblingsspiel ist, wo man so Fragen zu 4 verschiedenen Lebensbereichen bekommt. Standpunkt, Verhalten, Eigenschaft und Wunsch gibt es so diese 4 Kategorien, wo man einfach zu der gestellten Frage sich selbst einschätzen muss. Und so läuft auch das in Jesus-konform eben ab, dass ich mir einfach so fiktiv irgendwelche gestellten Fragen mir ausgedacht habe, wo dann der Abonnent, das Mitglied von dem Kanal quasi, durch eine Andacht zu dieser Abstimmungsfrage hingeführt wird. Also eine ganz normale Andacht, wie wir sie sonst auch kennen. Das hat ja auch immer irgendeinen Leitgedanken. Und zu diesem Leitgedanken stelle ich dann eine Frage, wo man sich selbst dann einschätzen oder bewerten muss von einer Skala von 0 bis 10.
Thank you.
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir kommen so langsam in die Endphase der heutigen Sendung. Das war der erste Teil des Interviews mit dem Jesus-Konform-Gründer Sami. Den zweiten Teil gibt es in einer der kommenden Folgen von Mikros Dynamis. Jetzt kommen einige ausgesuchte biblische Grundbegriffe. Und das sind eigentlich kurze Definitionen von Begriffen, die man immer mal wieder in Gesprächen mit glaubenssuchenden Menschen benötigt, wenn entsprechende Fragen gestellt werden. Jenny startet heute mit dem Buchstaben S wie Segen und sie beendet die Reihe biblischer Grundbegriffe mit dem Wort Zeugnis. Z ist der letzte Buchstabe im Alphabet und das ist, wie gesagt, auch die letzte Begriffsdefinition. Ich verabschiede mich von dir und wünsche tiefen Frieden.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Segen. Durch den Segen wird einem besondere Kraft, Heilung, Zuversicht in Gottes Namen zugesprochen. Gott wendet sich dem Menschen durch den Segen in besonderer Weise zu. Schuld, Sünde, das Leben ohne Gott und damit gegen seinen Willen. Wenn die Bibel von Schuld spricht, geht es nicht einfach nur um ein fehlerhaftes Verhalten, das ein Mensch von sich aus wieder gut machen könnte. Vielmehr meint Schuld das Leben des Menschen ohne Gott und damit gegen seinen Willen. Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechte Menschen glauben daran, Gott wohlgefällig zu sein und sich durch gute Werke den Himmel verdienen zu können. Aber das stimmt nicht. Römer Kapitel 3, Vers 23 oder Römer Kapitel 3, Vers 10. Souveränität. Dieser Begriff beschreibt Gottes absolute Macht und Autorität über die gesamte Schöpfung, die ganze Menschheit und alles, was geschieht. Nichts geschieht ohne sein Wissen. Er hat alles unter Kontrolle. Er weiß genau, was uns zum Besten dient, und wir können ihm selbst dann vertrauen, wenn schlechte Dinge passieren. Gott ist allmächtig. Synagoge. In biblischer Zeit war dies der Ort, an dem sich die Juden trafen, um Gott anzubeten. Am Sabbat trafen sie sich hier, um den Gottesdienst zu feiern. Taufe, Taufen. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen dafür, mit Wasser reingewaschen zu werden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dies dient als Verdeutlichung für die Reinwaschung von der Schuld durch das Blut Jesu und der Zugehörigkeit zu Gott. Tempel. In Jerusalem war der Ort der Anbetung Gottes. Die Menschen brachten Gott dort Opfer wie junge Lämmer und Tauben dar. Der Tempel war in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Einer davon wurde das Allerheiligste genannt. Dieser Bereich war durch einen Vorhang vom Rest getrennt und er durfte von den Menschen nicht betreten werden, da sie nicht ohne Schuld waren und somit durch den Vorhang getrennt von Gott. Treu. Das bedeutet, dass jemand absolut vertrauenswürdig ist. Wir können uns immer darauf verlassen, dass er das einzig Richtige tut. Gott ist treu. Umkehr. Wenn du deine Schuld erkennst, sie bereust und dich von ihr abwendest und Gott um Vergebung bittest, nennt man dies Umkehr. Du änderst dein Leben und machst nicht weiter wie bisher, sondern fragst nach, wie Jesus möchte, dass du lebst. Vater. Gott ist unser himmlischer Vater. Er hat uns geschaffen und er sorgt für uns. Vergebung. Vergebung geschieht immer dann, wenn Gott unsere Schuld ansieht und uns nicht bestraft, wie wir es eigentlich verdient hätten, sondern uns von unserer Schuld befreit. Wunder? Dieses Wort wird als Beschreibung für all die unbegreiflichen Handlungen genutzt, die Jesus getan hat. zum Beispiel die Heilung der Kranken und Blinden, die Speisung der 5000 und der Gang auf dem Wasser. Zeugnis. Damit ist eine Erzählung oder Beschreibung von Tatsachen gemeint. Wenn du ein Zeugnis ablegst, dann erzählst du anderen Menschen von einem Ereignis, das passiert ist. Als Christen sind wir dazu aufgefordert, ein Zeugnis davon zu geben, wie Gott uns geholfen hat und was wir mit ihm erleben.
Das war Mikros Dynamis für heute.